Let's go. Und herzlich willkommen beim neuen Podcast. Linker Flügel. Was ist das geilste Teil vom Hühnchen? Linker Flügel. Was haben wir und die AfD nicht? Linker Flügel. Kevin Großkreuz, linker Flügel. Ja, linker Flügel.
Dann machen wir das doch und gehen damit rein in die Folge 29. Und zwar habe ich gerade aufgegriffen auf meiner Timeline die Meldung vom offiziellen Account des SV Sandhausen. Sie haben einen neuen Cheftrainer, Thomas Ural.
Thomas Ural, endlich wieder.
Ja, er übernimmt die Leitung der Mannschaft von Alois Schwarz. Ja, was macht das mit dir, diese Meldung? Gehen wir mal rein mit deinem Gefühlserleben zum Thema zweite Bundesliga.
Boah, das macht also wirklich gar nichts mit mir. Rein gar nichts. Ja, auch heute die Meldung. Wir hatten eigentlich gerade beschlossen, es nicht zu thematisieren, aber ich sage es jetzt mal kurz. Dieter Hecking übernimmt beim Club in Nürnberg Weinziel, hat es leider nicht gepackt. Ja, ey, zweite Liga seit dieser Saison, nachdem Schalke und Bremen nicht mehr mit dabei sind, völlig ja, uninteressant.
Ich verfolge es auch nicht mehr so richtig, aber ich habe auf jeden Fall zum Thema Nürnberg jetzt schon sehr viel so mitbekommen, dass die Fans vom FCN auf jeden Fall nicht so glücklich waren, dass Markus Weinziel jetzt ja auch noch gar nicht so lange im Amt gewesen ist, ich glaube seit Oktober. Mhm. Auf jeden Fall war es doch irgendwie jetzt sehr absehbar, dass das irgendwie nicht so in so eine richtig gute Richtung geht und ja, dass Hecking jetzt selber die Leitung übernimmt, ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache. Mhm. Der hat jetzt ja auch schon einige Trainer verschlissen, seitdem er da ist, glaube ich.
Hm. Ich weiß es, ich glaube, Jens Keller war ja irgendwie auch mal Trainer von Nürnberg.
Und jetzt hatten sie doch ganz lang hatten sie doch noch den, wie heißt er, von Schlag den Raab.
Ah ja, der ehemalige Co-Trainer von Nagelsmann, der genau. Robert Klaus, oder?
Genau, der mit dem Laptop-Trainer, weißt du? Mhm. Der ist auf jeden Fall auch, den haben sie auch schon durchgeschleust und jetzt seit Oktober war Weinziel da. Ich weiß nicht, Kölner, hatten sie den auch noch?
Das kann sein, ich weiß es nicht. Oder war der jetzt nicht bei 1860 Trainer? Naja, auf jeden Fall setzt sich der Dieter wieder die Cap mit King auf. Es geht genau. Wieder los.
Da habe ich auch schon so Tweets gelesen, wo so Bilder von ihm mit dem Pokal und dieser Kappe drauf waren und dann so in der Caption so das Datum so Juni 2023.
Ah, stimmt, die sind ja noch dabei.
Ich glaube schon, ja. Ich glaube gegen Stuttgart oder so. Ja, die Krise hat einige Vereine momentan fest im Griff. Wollen wir dazu jetzt schon übergehen? Oder nee, erstmal war Thema Champions League eigentlich angesagt, ne?
Ja, da können wir ja beim ersten kleinen Krisenclub mal anfangen, beim FC Bayern München.
Ah ja.
Die zwar am Dienstag in Paris gewonnen haben, aber jetzt am Wochenende gegen Gladbach verloren haben. Also ich habe das Spiel ganz geguckt. Paris gegen Bayern war jetzt irgendwie nicht so überragend, wenn ich ehrlich bin. Man hat halt krass gemerkt, nachdem Mbappé auf dem Platz war, er wurde dann in der zweiten Hälfte eingewechselt, gab es richtig Radau.
Ja, das wurde mir auch so erzählt. Ich hab's Spiel nicht gesehen. Ich habe relativ viel, wie ich dir gerade schon gesagt habe, so vom Drumherum so mitbekommen. Also es gab ja relativ große Choreo der PSG-Fans, also auch quasi gegen Bayern. Und ja, die haben, glaube ich, so eine Choreo gemacht. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Ja, ist eins meiner Kindheitsidole gewesen. Monkey D. Ruffy von One Piece, oder?
Ja, fix. Genau, es war so ein One Piece-Charakter. Und auf der anderen Seite, also auf dieser Gegengrade quasi, auf der wie sagt man, der langen Seite des Stadions auf jeden Fall, war dann so ein ausgestreckter Arm, der so ein Bayern-Wappen zerstört. Mhm. Also so eine Faust, die gegen so ein Bayern-Wappen schlägt. Aber ja, genau.
Eine Ansage.
Auf jeden Fall eine Ansage, genau. Und es gibt ja anscheinend, das wusste ich auch vorher nicht, eine relativ große Rivalität zwischen der Paris-Fanszene und Bayern, weil Bayern auch so eine Fanfreundschaft hat mit Bordeaux, glaube ich.
Mhm. Und maybe, Bordeaux, weiß ich gar nicht.
Bordeaux und Paris sind irgendwie sehr, sehr verfeindet. Ich schicke dir dazu mal so ein ganz interessantes Video von einem YouTube-Account, dem ich jetzt in letzter Zeit ziemlich viel, also da schaue ich mir echt ziemlich viele Videos von an, die sind alle nach demselben Prinzip, dauern immer nur so 2,5 Minuten.
Ich glaube, ich weiß genau, von was du redest. Sind das diese Fan-Auseinandersetzungen, ja, die so lustig nacherzählt werden?
Von so einer Computerstimme.
Ja, ja, die hast du mir, glaube ich, schon mal geschickt. Es gibt das auch eine ganz geile, such's mal gerade raus und sag's den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie dieses Format heißt.
Also das Format ist, es sind immer einfach nur so Videos, wo es halt um diese Auseinandersetzung geht oder so, ja, bestimmte Choreos von irgendwelchen Spielen, häufig so vollkommen triviale Spiele, die man schon längst vergessen hat. Und die beiden Accounts auf YouTube heißen aber einmal German Ultras und einmal Fußballszenen Deutschland oder so, oder Fußballszenen.de in Klammern.
Ein sehr witziges Video ist vom VfB Stuttgart aus der, keine Ahnung, bei welchem Spiel das war, ist dieser Rapper Dardan war nämlich mit ein paar Leuten in der Kurve und hat sich das Spiel angeguckt und um seine Fangemeinschaft zu unterhalten, hat er sein Handy gezückt und ein paar Insta-Stories gemacht, aber die umstehenden Hools hatten da gar keinen Bock drauf, dass ihre Gesichter zu sehen waren. Und sie wurden freundlich gebeten, die Kurve zu verlassen und mit dem Filmen aufzuhören. Und es gibt so ein Video, das von oben filmt und es fängt so eine krasse Schlägerei an. Mhm. Und die wurden alle ja aus dem Stadion gejagt im Endeffekt.
Ja, voll, genau. Ja, es ist immer ganz geil. Es gibt jetzt zum Beispiel auch so ein Video, das hat mich halt echt richtig krass interessiert, weil es so ein Fall ist, an den ich mich noch voll gut erinnern kann. Weil ich glaube, es war so ungefähr in so einer Zeit, wo ich so auch selber voll angefangen habe, mich so mehr zu interessieren auch oder irgendwie das gerade halt voll mitverfolgt habe. Und zwar der Fall Kevin Pezzoni.
Kannst du dich daran erinnern? Klingelt irgendwas bei mir?
Das war so ein Spieler vom 1. FC Köln, der, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Ära, also unter welchem Trainer das gewesen ist, aber es war auf jeden Fall so, so eine Abstiegszeit. Ich denke, ich glaube, Podolski war damals auch noch da. Es war so Zeit, so Jacco-Trikots mit Rewe als Sponsor. Mhm. Und dieser Pezzoni war halt so ein bisschen, ja, wurde, glaube ich, auch so von so Hools so als bisschen so Sündenbock irgendwie ausgemacht von der Mannschaft. Und dann haben die dem halt irgendwann so aufgelauert und haben den halt irgendwie so verprügelt auch. Oder halt, also jetzt nicht krankenhausreif geprügelt, aber schon, der hat schon irgendwie ein paar Schläge abbekommen und dann hieß es halt so, dass die Fans irgendwie fordern, dass er den Verein verlässt, weil sonst stellen sie irgendwie den Support ein oder sowas komplett, also so wirklich so, wo du so diese denkst, ey, was geht ab einfach.
Ja, das ist krank, sobald auch Unschuldige, also oder Unbeteiligte mit reingezogen werden. Auf irgendeine Art und Weise finde ich es okay, wenn zwei Leute sich aufs Maul hauen, die es beide wollen und irgendwie ein bisschen Druck rauslassen müssen, bis zu einem gewissen Punkt ist das okay. Aber dann, ey, wenn irgendwie Spieler da involviert sind, ich meine, wir kennen es ja noch vom Abstieg von Schalke, was da passieren
kann. Wollte ich gerade sagen.
Das ist übelst krass.
Also ich feiere ja diese Sachen, die damals da so passiert sind auf Schalke, so aus dem Hintergrund, dass so diese, ich weiß nicht, du kennst ja auch diese Sprachnotizen. Und die sind einfach legendär, die sind einfach schon witzig, aber natürlich muss man halt so sehen, das, was da halt passiert ist, auch jetzt so rückblickend, ich glaube, das hat man damals vielleicht gar nicht so richtig so gecheckt, aber ja, das war ja schon einfach echt krass und ich glaube, so jemand wie Marc Uth hat womöglich irgendwie nicht ohne Grund dann danach auch nicht wieder wirklich richtig so für Schalke mehr gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich meine, ist ja mittlerweile auch völlig weg vom Fenster eigentlich, was so Fußball angeht. Also ich habe ihn auf jeden Fall jetzt schon länger nicht mehr auf dem Feld gesehen. Ich habe ihn tatsächlich heute, witzigerweise, auf einem Instagram-Bild in Köln gesehen mit so einem Kostüm, Karnevalskostüm, und zwar zusammen mit dem hier, dieser Tommy Gerhardt. Kennst du den?
Ja, sag mir was.
Der so ein deutscher Schauspieler, der so voll normal und so.
Ah, ja, natürlich. So, Hausmeister Krause, oder?
Ja, genau, so kompletter Proll halt, und Marc Uth hat halt so ein Bild mit ihm zusammen gemacht, aber sportlich tritt er auf jeden Fall nicht mehr so richtig in Erscheinung. Ich glaube, dieses Jahr auch erst 3 Spiele gemacht.
Ja, genau, 43 Minuten in der Bundesliga gespielt. Voll, auch zu erwähnen, da ein Suat Serdar, der auf der Autobahn verfolgt wurde, so Sachen, Alter, da unfassbar krass, was da passiert. Ich meine, die hatten Todesangst, jetzt mal ganz ehrlich.
Voll, also klar, das, oder ich meine, das kann man sich nicht so richtig ausmalen, was da so an Gefühlen dann halt auftritt, wenn die Leute da halt irgendwie so verfolgt werden und dann teilweise auch so bis nach Hause verfolgt werden, die Autos werden irgendwie zerstört und so, das ist schon, ja, ist Wahnsinn auf jeden Fall, ja.
Ja, so PSG Bayern, um da nochmal kurz zurückzukommen, ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn PSG verliert, die haben jetzt auch nur ganz knapp 4-3 am Wochenende in der Liga gewonnen, also die sind ein bisschen am Straucheln, und ich glaube, für die Bayern ist im Rückspiel weiterhin was drin, dass Paris schon im Achtelfinale rausfliegt. Hast du Dortmund mitbekommen?
Genau, Dortmund habe ich mitgekriegt, aber ich habe es nicht geschaut, sondern ich habe vor allem das mitbekommen, weil es einen Ausschnitt gab von The Zone, von der Moderation vom Tor, wo sich der The Zone-Experte Michael Ballack aufregt, darüber, dass ihm Bier in den Nacken geschüttet wird. Also, hast du es auch mitgekriegt?
Ja, was hat er nochmal gesagt?
Assi, ey, oder so. Also, der Kommentator meinte irgendwie so, und jetzt gibt es auch schon die Bierdusche, aber das nehmen wir gerne mit. So, die Leute gehen halt voll ab gerade. Und dann wurde nur kurz, so war es kurz leise, und man hat einfach nur den Jubel gehört, und dann hört man so ein bisschen so aus dem Off, so wie Michael Ballack so ruft, so, boah, voll assi, ey.
Sehr schön, das zeigt, dass er doch auch noch Mensch geblieben ist.
Ja, die Reaktion wurde auf jeden Fall eher nicht so abgefeiert. Also ziemlich viele Leute haben sich ziemlich drüber aufgeregt und meinten so, keine Ahnung. Also haben sich über Ballacks Reaktion aufgeregt, dass er das nicht irgendwie, dass er sich sozusagen drüber aufregt, dass da Bier irgendwie verteilt wird, oder dann hätte er nichts im Stadion zu suchen.
Dass er jetzt mittlerweile so ein bisschen abgehoben ist. Ja, okay, die Einstellung kann ich ein bisschen nachvollziehen. Rein spielerisch, natürlich das Tor von Adeyemi, ultra krass. Er hat ja den Geschwindigkeitsrekord in der Bundesliga jetzt aufgestellt. Macht dieses überragende Tor, bei dem er Enzo Fernandes richtig geil stehen lässt und danach einfach wie so eine Art Auerbacher gemacht, springt nach vorne, macht einen Rückwärtssalto. Alter, ey, was für ein Moment.
Ja, der Jubel war auf jeden Fall, also der Salto, Respekt auf jeden Fall, die Geste danach, nicht unbedingt so sympathisch, aber auf jeden Fall richtig stabiles Tor, muss man ihm zugute halten auf jeden Fall, also echt, hat er richtig gut gemacht, und hat ja auf jeden Fall jetzt auch nicht so, was ich so mitbekommen habe, nicht so einen leichten Stand gehabt, was so seine Leistung oder so anging. Also ja, bin mal gespannt, wie das weitergeht.
Nicht alles easy gewesen bisher. Ja. Vor, ich glaube, so 2-3 Monaten hatte ich irgendwo gelesen, dass Julian Brandt und seine Freundin, dass die sich getrennt hätten. Und dann gab es so Kommentare drunter, Julian Brandt, irgendwie Bestform incoming. Und irgendwie genau das ist gerade passiert. Also Julian Brandt, wie der in den letzten Wochen spielt, wirklich überragend. Auch im Spiel gegen Chelsea, saugut.
Aber inwiefern wurde das in Zusammenhang gebracht mit der Trennung? Das würde mich jetzt mal so interessieren.
Ja, das sagt man ja so, dass wenn es eine Trennung gibt und man dann nicht mehr, ist jetzt auch reine Spekulation, wie das zu interpretieren ist, aber dann ist man nicht mehr zu Hause im gemachten Nest, sondern irgendwie kommt auch wieder aus seiner Comfortzone raus. Mhm. Und das wird sich auch spielerisch bei ihm bemerkbar machen.
Okay, das ist interessant, weil ich weiß auf jeden Fall, dass es ja so früher, sage ich mal, vor so 30, 40 Jahren oder so, zum Beispiel so Aussagen von so Fußballtrainern gegeben hat, wie zum Beispiel Rehhagel, der so der Meinung war, dass das Wichtigste für die Spieler wäre erstmal, dass sie eine Freundin finden, damit sie sozusagen so, damit sozusagen da Klarheit herrscht und die irgendwie so einen, ja, einen gewissen Rückhalt irgendwie haben in der Beziehung, was ja auch voll Sinn macht, also was ich schon so nachvollziehen kann. Ich meine, so vom Ding her, dass dann, also in was für eine Position, dass dann wiederum so eine Frau innerhalb von einer Beziehung irgendwie rückt, das, da gehe ich auf jeden Fall nicht mit konform, aber so vom Ding her, dass man sozusagen, weiß nicht, vielleicht einen freien Kopf hat oder irgendwie auch eine gewisse Struktur, wenn man so, ja, eine Partnerin oder einen Partner halt hat, ist für mich schon nachvollziehbar, aber ja.
Vielleicht auch eine Art Trotzreaktion nach einer Trennung, also das zu pauschalisieren, wäre eh falsch. Verschiedene Menschen sind verschieden.
Voll.
So Trennungen, da sind komplett unterschiedlich. Also wie die Art und Weise, wie die verkraftet werden, wie die Reaktionen darauf sind. Es ist auch nur ein zeitlicher Zusammenhang. Das soll da auf jeden Fall angemerkt werden. Aber neben Julian Brandt auch so Emre Can, Bellingham gefühlt seit Jahren in Weltklasseform.
Ja.
Verteidigung passt soweit. Jetzt bei dem Spiel waren Guerrero und Wolf ab und zu mal ein bisschen weit aufgerückt. Da wird es dann halt richtig gefährlich bei den Kontern. Aber ich muss sagen, Dortmund macht richtig Bock zuzuschauen.
Und das sagt der Schalke.
Ja, tatsächlich.
Hast du denn auch mitbekommen, was neben oder abseits des Platzes passiert ist in puncto Dortmund und Schalke am Wochenende? Das betraf vor allem die Schalke-Fans am Sonntagmorgen. Und zwar gab es anscheinend einen Vorfall, wo Schalke-Fans auf der Abreise nach Berlin quasi morgens in einem Bus angegriffen worden sind von, es wurde in den Medien gesagt, einer Abordnung aus Dortmunder und Essener Fans, die sich dann, also die quasi die Busse so überfallen haben und sich mit anderen, Schalke-Ultras irgendwie geprügelt haben. Gab dann auch irgendwie 4 Verletzte und einen massiven Polizeieinsatz. Und gab auch so, musste mal schauen, es gibt auch so Videoaufnahmen davon, wie quasi jemand aus so einem Bus rausfilmt und alles voller Menschen ist, die sich da irgendwie gerade so vor dem Bus beulen. Das ist schon ziemlich heftig auf jeden Fall.
Also Junge,
auch das ist passiert.
Niemals will ich in so eine Situation geraten, oh mein Gott.
Ja, aber ich glaube, ich sehe dich auch nicht wirklich in so einem Fanbus um 6 Uhr morgens an einem Sonntag auf dem Weg von Gelsenkirchen nach Berlin, oder?
Ja, wo denn eher? Oder sag's vielleicht lieber nicht. Das passt
ja. Ja, genau. Ich glaube, das behalte ich für mich, Julius. Okay, gehen wir mal weg vom Dortmund-Spiel. Das war jetzt ja gestern Nachmittag gegen Hertha, gell? Oh ja, Hertha ist interessant. Sind jetzt mittlerweile auch ziemlich abgerutscht. Ich glaube sogar
vorletzter.
Nicht weit von Schalke entfernt, oder?
Ja, sie hatten am letzten Spieltag nochmal gewonnen gegen Gladbach, glaube ich sogar. 4-1, wo Marton Dardai dieses absolute Traumtor geschossen hatte. Ja. Schalke aktuell 13 Punkte, vorletzter Hertha mit 17 Punkten und dann kommen Bochum, Hoffenheim und Stuttgart mit 19. Also wir haben echt aktuell 5 Mannschaften, wo es noch um was geht unten. Ja, und ich glaube dann ab dann Augsburg, Köln so 24, 26 Punkte, die sind schon ein bisschen safe.
Aber was sagst du bei der Hertha? Wie lange macht Sandro Schwarz es noch? Schafft er die Saison?
Boah, schwer zu sagen. Ist dann auch immer eine Frage der Alternativen, wen man dann sonst holen könnte.
Ja. Weil gefühlt ist es so, der Club gibt irgendwie Unmengen an Geld aus jetzt seit 2-3 Jahren. Also ich weiß nicht genau, in welchem Bereich die Transfersummen da jetzt mittlerweile liegen, aber Platz 16 oder Platz 17 kann auf jeden Fall nicht der sportliche Anspruch sein, denke ich mir.
Ja, natürlich.
Also, ja. Bin mal gespannt.
Ja, schwierig zu sagen. Also das viele Geld, das war ja mal da. Das konnte jetzt ja gar nicht mehr so ausgegeben werden. Das war ja irgendwann auf einmal weg, diese 200-300 Millionen, die Windhorst da investiert hatte. Da gab es halt diese großen Transfers, die wir ja auch mal bei den Top-Transfer-Fenstern kurz besprochen hatten mit Piontek, Toussaint, ja, diesen ganzen Spielern. Aber jetzt, ich guck mal gerade, dieses Transferfenster sind es knapp über 8 Millionen, die investiert wurden. Mhm. Also echt nicht viel.
Ja, gut. Ja. Ich meine, dann dazu kommen natürlich dann noch irgendwie in gewisser Weise Einnahmen oder Ausgaben auf Mitarbeiterebene. Also so jemand wie Bobic wird sicherlich auch ein entsprechendes Gehalt bekommen. Und ich glaube auch Schwarz ist jetzt nicht unbedingt der günstigste Trainer, würde ich sagen, der Liga. Es sollte klar sein, dass sie auf jeden Fall nicht gerade so über ihren Verhältnissen spielen.
Jetzt pass mal auf, jetzt haben wir die nächsten Spiele, guck ich mal gerade bei der Hertha. Augsburg, Leverkusen, Mainz, Hoffenheim. Das sind alles Mannschaften, die jetzt nicht allzu weit weg sind, tabellarisch gesehen. Und wenn aus den Spielen halt null, ein oder zwei Punkte nur geholt werden, ich glaube, dann wird es ganz, ganz dünn, das Eis.
Ja, ja. Ja, ein anderer Verein, bei dem, wo ich auch sagen würde, das Eis ist trainermäßig recht dünn gewesen, bis jetzt vielleicht vor diesem Spieltag, und damit kommen wir wieder zurück zu den Bayern, ist Gladbach gewesen, wo Farke ja auch schon, ja, würde ich sagen, vielleicht zu leicht gewackelt hat. Gladbach ja auf jeden Fall auch sehr, weiß ich nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch. Oder
also aber so genau das, wirklich. So ziemlich, ich check's auch manchmal nicht.
Ja, es ist, also sie haben auf jeden Fall ja irgendwie auch einen echt guten Kader, aber sind halt irgendwie nicht, auf jeden Fall nicht konstant, und auch so Spieler, die vor 2-3 Jahren echt in Topform waren, wie Thuram und Player, die kriegen irgendwie gefühlt da jetzt auch wirklich seit schon längerer Zeit nicht mehr so richtig viel gebacken. Ja, aber jetzt mit einem Sieg gegen Bayern. Ich habe nicht so viel vom Spiel selber verfolgt, sondern ich habe vor allem die Aufregung vom sympathischen Cheftrainer des FC Bayern mitbekommen, der die Schiedsrichter sehr persönlich angegangen ist und sie als weichgespültes Pack bezeichnet hat und jetzt, glaube ich, sogar auch noch irgendwie eine Strafe fürchten muss vom DFB. Wie war dein Eindruck und wie hast du die Aufregung von Nagelsmann zur roten Karte?
Das habe ich im Nachhinein gar nicht so viel mitgekriegt, weil ich mir einfach nur die ganzen Highlights in der Sportschau angeguckt habe, also in der DAZN-Zusammenfassung. Ging es da auch viel um die Elfmeterentscheidung und die, beziehungsweise Freistoß war es ja, und rote Karte für Upamecano?
Genau, oder, ja.
Okay, war das der Hauptgrund?
Ja, es war vor allem der Grund, glaube ich, dass Nagelsmann einfach wütend gewesen ist, weil er der Meinung war, die rote Karte war ungerechtfertigt, und dann zusätzlich, dass das quasi nicht nochmal so angeschaut worden ist vom Videoschiedsrichter. Ja.
Das kann ich schon irgendwo verstehen. Das Foul war jetzt wirklich nicht hart. Er hat halt so ein bisschen gezogen quasi an der Schulter, aber er bringt ihn halt irgendwie ins Wanken, er nimmt es halt dankend an, fällt, und dann, was war es so, irgendwie 7., 8. Minute, auf relativ früh im Spiel.
7., glaube ich, ja.
Ja, ciao. Ja, da ja die Aufregung kann man natürlich verstehen, aber...
Ja, es ist halt immer so ein bisschen so die Frage, wie sehr reitet man dann darauf rum und vielleicht auch in gewisser Weise so, was sozusagen wählt man für Worte so in öffentlichen Interviews und so. Und ich würde sagen, halt als Trainer von Bayern, wo halt dann jedes Interview eine Reichweite hat, wo du teilweise dann auch so in der Tagesschau gezeigt wirst oder so, da ist natürlich irgendwie schon, geht es natürlich schon irgendwie in einer Weise auch darum, dass du dich halt irgendwie so ein bisschen so im Griff hast, auch emotional, auch wenn du mit Entscheidungen nicht zufrieden bist. So. Gut. ich sag mal so, die Entgleisungen sind natürlich immer legendär. Ich denke da so an Trapattoni oder so, aber ich meine, es gehört mittlerweile einfach so dazu, dass du halt auch so in der Öffentlichkeit irgendwie versuchst, die Dinge irgendwie recht rational einzuordnen. Das hat Nagelsmann auf jeden Fall so kurz nach Abpfiff nicht geschafft, aber hat sich dann, glaube ich, noch irgendwie, wo habe ich das gelesen? Ich glaube, bei Instagram oder so hat er sich dann entschuldigt im Nachhinein noch. Ja, finde ich auf jeden Fall auch interessant, dass mittlerweile so die Trainer sich dann auf Instagram so zu Wort melden. Das ist auf jeden Fall auch, ja, eine herrliche Entwicklung.
Auf der einen Seite verstehe ich es, dass du halt tagelang dich auf diese Matches vorbereitest und so einen klaren Plan hast. Also Nagelsmann hat ja auch, seitdem Cancelo verpflichtet wurde, das System so ein bisschen angepasst und da irgendwie so extrem offensiv mit Dreierkette und nur Kimmich als Sechser davor und im Endeffekt fast sechs offensiven Spielern. Wenn dir dann halt einer aus der Dreierkette für über 80 Minuten rausfällt und du das System umstellen musst und dann am Ende noch verlierst, dass du dich dann mega aufregst, ist absolut verständlich, aber dass dann immer so die Schiris als Sündenböcke hinhalten müssen, auch so ein Streich letztens, so eine Aussage, das ist so einer der härtesten Jobs, die es gibt, gefühlt, oder wo, sagen wir mal, wo man halt so stark auch in der Öffentlichkeit steht, dass ich finde, dass mit so Leuten einfach besser umgegangen werden sollte und das nicht so in der breiten Öffentlichkeit, ja, dann noch auf die niedergetreten wird, auf die Armen.
Die Armen. Ja, ich sehe es nicht ganz so, muss ich sagen, weil ich finde so ich finde auch viele Schiedsrichter sind, was ihre öffentliche Darstellung angeht, auf jeden Fall auch äußerst streitbar. Also so jemand, wo ich auf jeden Fall jetzt schon mehrfach so Statements gelesen habe und der auf jeden Fall auch sehr den Weg in die Öffentlichkeit sucht, ist zum Beispiel dieser Patrick Ittrich. Von Beruf übrigens Polizist, Shoutout. und ja, das sind dann halt auch so Menschen, die dann halt irgendwie sehr viel, oder auch vielleicht so Dennis Aitken, auch so jemand, der halt irgendwie auch voll weiß, wie er sich so stilisiert als Schiedsrichter. Und das sind jetzt auf jeden Fall keine Menschen, wo ich so sage, so ja, die Armen oder so, sondern die kriegen wahrscheinlich auch eine Menge Geld. Also ich glaube, das ist ja mittlerweile auch recht gut bezahlt, der ganze Job. Und
ja, auf jeden Fall.
Ja, ist für die auf jeden Fall ja auch also die nutzen das ja mittlerweile auch als Bühne. Also ganz klar, also Ittrich, Aitken und zum Beispiel auch so jemand.
Daniel Schlager.
Den jetzt vielleicht nicht unbedingt. Auch nicht irgendwie ein Sven Jablonski oder so, sondern vielleicht eher noch, ich hatte noch an Manuel Gräfe gedacht, weil der auf jeden Fall auch so jemand ist, der, würde ich sagen, sobald er irgendwie die Möglichkeit bekommt, sich irgendwie so in der Öffentlichkeit so zu positionieren, dann nimmt er das dankend an und ist auch so jemand, glaube ich, dem mittlerweile eigentlich komplett egal ist, sondern der einfach nur gegen alles irgendwie hatet, weil er sich selber so als Opfer von dieser Schiedsrichterbranche irgendwie sieht. Ich weiß nicht, ob du das auch so ein bisschen mitverfolgst.
Nee, tatsächlich, irgendwie verfolge ich das gar nicht. Und das, was du gerade sagst, fällt mir auch gar nicht so auf, dass die sich so in den Vordergrund stellen oder wie medial präsent die Dudes sind. Deswegen werde ich das mal versuchen, in Zukunft ein bisschen mehr zu machen. Ja, schwieriges Thema, Schiedsrichter. Ey, wenn du dann in den unteren Ligen dir das anschaust, wie krass die Leute fertig gemacht werden, das sind halt auch Bilder, die ich da gerade vor Augen hatte.
Voll, ja. Das ist, also klar, in den unteren Ligen nochmal eine andere Sache auch, weil die Schiedsrichter natürlich auch irgendwie viel weniger Schutz bekommen, weil auch die ganze Sache nicht öffentlich ist. Also ich meine, Übergriffe auf Schiedsrichter zum Beispiel so in der Bundesliga oder in den Profiligen, die gibt es ja auch. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch so, oder hat so Becherwürfe gegeben, auch in den letzten Jahren und so. Und das wird natürlich dadurch, dass die ganzen Spiele irgendwie in der Öffentlichkeit ja übertragen werden und dass auch die Menschen, die daran mitarbeiten, einfach das viel, viel mehr beschützen auch. Also so keine Ahnung, Funktionäre und sowas, die dann auch beim Spiel anwesend sind. Natürlich ist da eine viel, viel größere Kontrolle irgendwie da. Aber das führt halt eben auch so dazu, dass die leitenden Schiedsrichter eben auch eine mediale Präsenz erhalten. Und es ist halt ganz einfach so, dass die Schiedsrichterentscheidungen auch jetzt in dem, sage ich mal, modernen Fußball mit Videoschiedsrichter und so eine viel größere Tragweite haben, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. So. Mhm. Und ich finde halt, dass es auch so ein bisschen, es ist eine Abwägung zwischen Schutz und auch Kontrolle oder berechtigter Kritik auf jeden Fall.
Ja. Gutes Thema. Ein anderes Spiel, das ich noch kurz anmerken möchte, über das wir ja kurz reden können, VfB Stuttgart gegen Köln 3:0. Der schöne Bruno und die Schwaben haben es geschafft, 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Köln ist auch irgendwie sau weird, oder? Also ich check diese Mannschaft nicht. Verlieren 3:0 in Stuttgart, gewinnen zu Hause 3:0 gegen Frankfurt, 0:0 gegen Leipzig, 0:0 gegen Schalke, 0:0 gegen die Bayern. Mhm. Also das,
ja, es ist. Ich war überrascht. Ich habe mir heute die Tabelle angeschaut und bin überrascht, dass Köln immer noch hinter Bremen steht, weil gefühlt, also so vom Gefühl her, waren sie einfach viel besser als Bremen. Also nicht nur dadurch, dass sie Werder jetzt irgendwie nochmal Anfang des Jahres richtig einen eingeschenkt haben mit dem 7:2. Aber ich war mir dessen nicht bewusst sozusagen, dass sie jetzt doch so weit oben sind. Aber ja, die Ergebnisse sind auf jeden Fall sehr wechselhaft. Und auch ansonsten auf jeden Fall eine Mannschaft, die sehr, ich finde, sie ist schon spannend. Also ich meine, klar, so Steffen Baumgart als Trainer und auch so die Spieler, die da mittlerweile so dabei sind, es ist schon eine interessante Mischung. Weil eben auch so viele Spieler da in die Mannschaft mit eingebunden werden, so von denen man irgendwie ja in den letzten Jahren eigentlich überhaupt nichts gehört hat. Also so jemand wie der Hüseyin Basic, der, glaube ich, irgendwie letztes Jahr noch Regionalliga oder dritte Liga gespielt hat.
Ich glaube, da haben wir letzte oder vorletzte Folge schon drüber gesprochen, welche Spieler da eine große Rolle spielen. Sehr spannend, ob Skiri den Verein verlassen wird. Ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, ein Number One Target, dass man den versucht zu halten. Aber wie es aussieht, geht er ja zu Frankfurt. We will see.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, ja.
So, hast du sonst noch ein Spiel, über das du reden willst? So der Klassiker Augsburg gegen Hoffenheim zum Beispiel?
da können wir tatsächlich mal drüber reden, dass ich habe das irgendwie so mitbekommen, es war ja dieses Wochenende auch das Freitagsspiel und es ist ja wirklich so, also ich meine, am Freitagabend hast du halt so ein Spiel und es ist ja dann schon auch eine Chance, sage ich mal, dass man wirklich so sich auf ein Spiel fokussiert und sich das vielleicht mal anschaut, aber wenn man jetzt irgendwie sich mal die Freitagsspiele der letzten 2 oder 3 Wochen anschaut, ich habe das letztens mal gemacht, also ich glaube, dieses Wochenende war es Augsburg gegen Hoffenheim, dann das Wochenende davor
war Schalke gegen Wolfsburg?
Genau, war Schalke-Wolfsburg. Gut, das ist vielleicht noch ganz gut. Und davor war Augsburg gegen Leverkusen.
Oh, also
es sind so Spiele, wo du auch jetzt nicht so denkst, boah, also Leckerbissen, da habe ich jetzt richtig Bock drauf irgendwie. Sondern es sind echt so Spiele, so wo man so sagen könnte, so ach so, ja, das Spiel ist jetzt diese Woche. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass es so vor 2, 3 Wochen auch schon gewesen ist. Also so komplett nichtssagende Spiele einfach.
Alter, nächste Woche Mainz gegen Gladbach.
Ja, genau. Sowas halt. Das ist halt, ja, ich weiß nicht. Also wenn man dann irgendwie so ein Derby oder so wie Gladbach gegen Köln oder so auf den Freitag legt, oder auch zum Beispiel irgendwie Dortmund gegen Schalke auf so einen Freitagabend.
In 2 Wochen haben wir dann Dortmund gegen Leipzig zum Beispiel. Das ist ja ganz geil.
Am Freitagabend oder was?
Am 3.3. Freitagabend, 20.30 Uhr, BVB gegen Leipzig. Also da lohnt es sich doch mal einzuschalten.
Gut, da könnte ich dann mal reingehen. Aber ich weiß gar nicht, wo wird übertragen Freitagabend?
The Zone.
Boah, ich bin da so raus, ne? Ich weiß echt gar nicht, wo diese ganzen Spiele kommen mittlerweile. Es ist so zerstückelt alles. Und ja. Aber ganz kurz dazu, ganz witzig, ich habe jetzt heute Morgen, glaube ich, Fest und Flauschig, neue Folge gehört. Und Jan Böhmermann sagt, dass er seit, weiß nicht wie lange Zeit schon Abonnent von Sky ist. Fand ich auf jeden Fall gut. Nee. Und hat mich nochmal darin bestärkt, dass wir auch wieder abonniert haben.
Jan Böhmermann hat Sky, aber nicht wegen Sport.
Weiß ich nicht. Ich denke mal, der wird sowieso irgendwie alle Abos von irgendwie Fernsehproduktionen haben. Und
ja, aber doch nicht von Privatsendern, oder?
Ich glaube schon.
Okay.
Mhm. Also ich glaube, er hat es jetzt nicht wegen Fußball, aber er hat auf jeden Fall gesagt, er hat schon seit längerer Zeit auf jeden Fall ein Sky-Abo und schaut auch immer mal irgendwie so, irgendwie wenn er Zeit hat, dann so nachträglich so die Zusammenfassung von Bundesligaspielen an. Ist ja auch leichter Bremen-Fan, also jetzt nicht, nicht passioniert, aber auf jeden Fall bekennend. So, ja, wir haben ja eben schon oft ein bisschen drüber geredet, dass es momentan einen Vorgang gibt, den schon weltbekannten Spieler Dani Alves betrifft, wo es auch um eine mutmaßliche Vergewaltigung geht. Also es ist noch nicht vor Gericht, aber es gibt einen auf jeden Fall hinreichenden Verdacht, der sogar so weit geht, dass Dani Alves jetzt in Untersuchungshaft sitzt in Spanien. Und zwar soll Dani Alves eine 23-jährige Frau vergewaltigt haben. Es gibt da auch eine relativ ausführliche Aussage, die sozusagen in den spanischen Medien auch in allen Details irgendwie so zu lesen ist. Ich habe die meisten Sachen nur aus einem Artikel von der Taz. Ja, es ist schon ganz interessant, weil das spanische Gericht mittlerweile halt eben die Untersuchungshaft von Dani Alves angeordnet, da das häufig so ist, dass in solchen Fällen die Spieler dann halt irgendwie ausreisen. Also beispielsweise war es so bei Rubinho, der ja, glaube ich, in Italien auch angezeigt ist wegen oder auch mittlerweile verurteilt ist wegen einem ähnlichen Vergehen und der dann in sein Heimatland Brasilien ausgereist ist und Brasilien liefert dann halt die Menschen eben nicht aus. Also es kommt quasi nicht zur Strafvollstreckung, so gesehen. Mhm. Und deswegen hat jetzt quasi das spanische Gericht Untersuchungshaft erlassen wegen Fluchtgefahr. Genau, richtig. Ja. Ja, und es ist auf jeden Fall so, dass zunächst auch Dani Alves diese ganzen so Vorwürfe halt abgestritten hat. Mittlerweile hat das aber zugegeben, hat sich dann auch ja so in Widersprüche so verstrickt. Also er hat zuerst so gesagt, er kenne das Opfer gar nicht und hat dann danach dann aber gesagt, so es gab Kontakt und hat dann auch irgendwann sogar gesagt, es gab auch Geschlechtsverkehr, aber einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, also seiner Aussage nach. Ich fand vor allem zwei Sachen jetzt irgendwie interessant an dem Artikel. Und zwar einmal ist es wohl so, hier auch drin steht, dass Dani Alves in der Vergangenheit als ein Unterstützer vom brasilianischen Präsidenten Bolsonaro aufgetreten ist.
Na, klasse.
Was ja auch wieder, also was irgendwie ja dann schon sehr ins Bild passt auf jeden Fall, auch so beim Thema so Strafschutz und Auslieferung. Und interessant fand ich auch, wie quasi dieser Vorwurf, ich weiß nicht, hast du davon mal was mitbekommen über die Medien jetzt in der Vergangenheit?
Also gegen Dani Alves? Mhm. Ja, so ein bisschen halt Headlines mitgekriegt. Mhm.
Genau, und ich hatte es auch ein bisschen gelesen, schon so vor Wochen. Auf jeden Fall wurden darauf halt auch immer wieder so aktive Trainer oder Spieler irgendwie angesprochen, die ja mit Alves zusammen dann auch noch so Kontakt hatten, beziehungsweise so Ex-Kollegen von ihm. Unter anderem auch der Barcelona-Trainer Xavi, der wurde irgendwie bei einer Pressekonferenz dann so dazu befragt, was er dazu diesen Vorwürfen sagt. Und er hat darauf geantwortet, dass es ihm für Dani sehr leid tue.
Alter.
Und das ist auch wirklich so, wo ich das gelesen habe, dass ich mir dachte,
oh mein Gott.
Fühlt man sich noch so, ja. Aber ja, sowas dazu. Auch Xavi eigentlich jemand, den ich immer so sportlich eigentlich voll irgendwie wirklich einen coolen Spieler fand irgendwie. Jemand, der irgendwie nicht so laut oder so aufgetreten ist, sondern einfach echt irgendwie so unprätentiös gespielt hat, aber sowas, ja, keine Ahnung, lässt dann doch schon sehr tief blicken irgendwie.
Ja, oder das lässt auch da rein oder dahingehend tief blicken, wie wenig Bewusstsein einfach dafür da ist, ja, dass das seine erste Reaktion ist, dass es diese Anschuldigungen gegen Dani Alves gibt und sein Fokus einfach auf ihm, auf dem Täter liegt und dass er gerade irgendwie in Haft sitzt und nicht weiß, wann er rauskommt, aber dass da die Betroffene ja völlig außer Acht gelassen wird.
Komplett.
Alter Schwede.
Ja, um nochmal vielleicht zu einem etwas schöneren Thema zu kommen, was ich jetzt auch die Woche gelesen habe, und zwar betrifft es Timo Hübers vom 1. FC Köln. Und zwar gab es da eine Meldung, dass er in Zukunft, also er hat sich jetzt anscheinend von seinem Berater getrennt.
Voll.
Und hat jetzt irgendwie selber so gesagt, er weiß selbst genau, was für ihn das Richtige ist und möchte jetzt so in Zukunft halt ohne Berater so das versuchen. Fand ich auf jeden Fall eine coole Nachricht. Bin ich irgendwie sehr gespannt drüber.
Ist jetzt 26 Jahre auch, weißt du, wo man, also das jetzt von einem Spieler, der 18, 19 ist, zu verlangen, finde ich schon ziemlich schwierig. Aber wenn du so ein paar Jahre Erfahrung in dem Business hast, weißt, welche Gelder wie fließen,
ja,
den Schritt zu gehen, finde ich sehr mutig und Vorbild.
Ja, absolut. Ich muss gerade noch dran denken, das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ich habe vor kurzem so eine Doku gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, von welchem Anbieter das war, aber da geht es so um, also eigentlich um Jugendliche im Spitzensport, also so Jugendliche, die so ihren Durchbruch als Sportlerinnen und Sportler irgendwie sehen. Und zwar sind es so drei verschiedene Biografien, die gezeigt werden. Einmal ein Mädchen, das so im Motorsport anfängt. Also kann man jetzt natürlich erstmal so zu denken, was man möchte, aber es ist schon interessant, welchen Vorteilen sie so ausgesetzt ist als Frau. Und also das fand ich auf jeden Fall schon irgendwie, ja, spannend. Dann ein Junge, der so Balletttänzer ist, der auch nach Deutschland gekommen ist, aus Bosnien. Und zu guter Letzt, und deswegen, also mein persönliches Interesse, oder deswegen wurde mir die Doku wahrscheinlich auch vorgeschlagen, ein Junge, der im Nachwuchs von Mönchengladbach spielt. Und über den wird, also ja, ich würde sagen, der ist so ein bisschen im Zentrum auch dieser Doku. Und es wird ganz gut beleuchtet, wie quasi so der familiäre Rückhalt ist, wie der Übergang ist von ihm, also von Familie ins Jugendnachwuchszentrum oder Leistungszentrum, also der Auszug von zu Hause. Und auch so ein bisschen so der Alltag, also viel Training, wenig Schule, auch im Grunde wenig sozialer Kontakt. Und es ist, ich fand es eine sehr spannende Doku, weil, ich habe mir danach dann auch so die Kommentare unter dem Video bei YouTube irgendwie durchgelesen. Und es war schon interessant, weil ich das Gefühl hatte, ziemlich viele Menschen waren eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, also so schockiert oder ein bisschen so, meinten irgendwie so, ja, man merkt dem Jungen an, dass er voll traurig ist und vielleicht ist Fußball gar nicht das Richtige für ihn. Und möchte ich jetzt mal selber mein Urteil gar nicht so vorwegnehmen, aber auf jeden Fall eine Empfehlung, diese Dokumentation. Ich fand die schon ganz interessant. Ich muss mal kurz...
Ja, während du den Namen raussuchst, genau, würde ich auch gerne dann mal eine Empfehlung aussprechen, wo es so auch um die dunklen Seiten des Profisports geht, und zwar um das Thema Glücksspiel, Sportwetten, denn bei Spotify gibt es jetzt den Podcast Verzockt, das System Sportwetten von Spotify und der Süddeutschen Zeitung, wo es halt um das Glücksspiel geht, um die Geschichte in Deutschland, wie das alles angefangen hat. Dann, wie auch in den unteren Ligen bestochen wurde, Spieler oder auch Schiedsrichter gekauft wurden, dass das in Deutschland auch so Ländersache ist, weswegen ja Schleswig-Holstein auch so ein, ja, wie soll man sagen, Dorado des Glücksspiels ist.
Ja.
Verzockt, gibt euch das auf jeden Fall, richtig interessant.
Habe ich auch von gehört, habe ich noch nicht, mir noch nicht angeschaut bzw. angehört, aber... ja, kann ich sehr relaten, und ich schließe an, mein Doku-Tipp war von WDR-Doku, Karriere im Sport, wir wollen Profi werden. Packen wir mal, würde ich sagen, irgendwie in die Folgenbeschreibung, dann
sehr gerne.
Ist es genau ein bisschen einfacher.
Hey Lenny, ich hätte noch zum Ende der Folge eine Idee. Hättest du Bock, die Champions-League-Spiele, die morgen und übermorgen sind, zu tippen? Wenn wir gerade beim Thema Glücksspiel sind.
Voll, genau. Da können wir schön Schein machen. Können wir dann auch morgen zusammen, damit es ein bisschen spannender wird, wenn wir, weil wir werden wahrscheinlich morgen zusammen ein Spiel schauen. Können wir ja schon mal spoilern. Yeah. Ja, können wir machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keinen Plan von den Spielen momentan, also so von den internationalen Spielen, aber ich hau einfach raus.
Dann hast du wahrscheinlich sogar einen Vorteil, weil die Quintessenz, die dann auch am Ende des Podcasts rauskommt, oder ist jetzt kein großes Gespoiler, aber man meint immer viel Ahnung von Fußball zu haben, aber dass man dadurch jetzt viel erfolgreicher im Tippen wäre,
so.
I doubt it.
So, liest du mir vor und schreibst du auch auf die Tipps oder was?
Ah, sehr gerne. Ja. Liverpool gegen Real.
Oh, Achtelfinal-Hinspiel ist es, gell?
Mhm.
1-1.
1-1 und ich sag 2-1.
Liverpool?
Mhm.
Okay.
Dann hätten wir Frankfurt gegen Neapel.
Schwierig, aber richtig geiles Spiel. Also freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil Neapel finde ich übelst spannende Mannschaft. Ich sag, Frankfurt gewinnt 2-1.
Okay. 2-1, also Neapel ist wirklich so krass gut unterwegs mit hier Kvaratskhelia, Osimhen.
Ja.
Ich sag 2-4.
Ui, das wäre heftig. Das wäre auf jeden Fall schon, ja, würde ich sagen, eigentlich das Ausscheiden dann für Frankfurt, ne?
Mhm. Danach Raba gegen City.
City, glaube ich, jetzt nur 1-1 gegen Nottingham Forest, habe ich mitbekommen.
Mhm. Leipzig gerade 3-0. In Wolfsburg gewonnen?
Ja, die schaffen es trotzdem nicht. Also Leipzig fliegt auf jeden Fall raus. Nur die Frage, ob sie das Hinspiel nicht vielleicht irgendwie noch so... Ja, ich sag mal, ich sag auch hier mal unentschieden. Ich sag sogar Sieg Leipzig 2-1 und dann im Rückspiel kriegen sie dann die komplette Packung.
Okay, da sage ich 1-1. Und das letzte Spiel Inter Mailand gegen Porto?
Porto kann ich überhaupt nicht einschätzen. Sage ich mal Sieg Mailand 2-0. 2-0.
Alter, ich sag auch 2-0, krass.
Bin ich gespannt. Dann morgen Tipico oder nee, Admiral Sportcafé Wien, ne?
Genau den.
Nachdem wir jetzt hier diesen Glücksspielsucht-Podcast empfohlen haben, können wir das einwandfrei so stehen lassen.
Ja, wir machen es ja nur zum Spaß und schreiben es auf einen Zettel und geben oder wetten kein Geld drauf. An der Stelle war das Folge 29 von Linker Flügel.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.